Der Unschuldige nimmt dir deine Schuld. Nochmal, der Unschuldige nimmt dir deine Schuld. Bei mir ist es immer so, dass der Titel, das ist das Letzte, was ich bei einer Predigt mache. Nicht? Erstmal arbeitest du den Text durch und dann hin und her. Und dann, wenn du dann fertig bist, okay, was ist jetzt rausgekommen? Nicht? Und dann tue ich mich öfter sehr schwer, bis ich zu einem Titel komme. Und mit diesem Text, ein Vers, Matthäus 27, Vers 19, sagst, hey Mann, so ein kleiner Vers und du tust dir da so schwer und ich habe da diese Woche 3 Tage rumgedacht und dann zuletzt kam ich, okay, das könnte passen. Dann sage ich, aha, wenn man den jetzt so liest, einfach so mal liest, sagt, wenn das heute so ein Titel in der Zeitung stehen würde. Der Unschuldige nimmt dir deine Schuld. Oder ein Unschuldiger wurde ermordet oder so. Sag ich, hey Mann, das wahrscheinlich würden wir bald demonstrieren, sagen, dass, nee, das geht nicht. Da ist was falsch. Nicht? Deswegen sage ich, okay, das hat schon mit mir was gemacht. Als ich so, sage ich, haben auch gestern Timo gesagt, Timo, lies mal den Titel. Kann man das verstehen oder so? Ne? Da war ich sogar ein bisschen unsicher, aber das kam raus und ja, das ist so. Das feiern wir heute. Und ich lade euch jetzt ein, Bibelvers Matthäus 27, 19. Ein Bibelvers von der ganzen großen Geschichte, Ostergeschichte oder bis hierher erstmal Karfreitag, der Sonntag kommt ja noch. In Matthäus ist sehr reichlich beschrieben und ja, ich bin auf diesem Vers gekommen. Ich dachte, da ist was drinnen bei diesem Vers. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Das ist der Vers. Vielleicht sagst du, hä, was ist da so besonders in diesem Vers? Was steckt da so drinnen? Okay, die Andacht ist kürzer, ne? Gibt es nicht so eine große Predigt, aber da steckt viel drinnen in diesem Vers für mich. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt mitnehmen und wir überlegen jetzt gemeinsam, bitte die nächste Folie, was mir so aufgefallen ist. Da steht einfach, seine Frau, Pilatus' Frau, eine namenlose Frau. Wie hieß die Frau? Steht es in der Bibel? In diesem Vers nicht. Seine Frau. Okay, das hat mich bewegt. Ich sage, wer war diese Frau? Okay, nur in einem einzelnen Vers erwähnt die Bibel die Frau des Pilatus. Das ist der Vers. Ihr könnt suchen und nicht mal ihr Name wird erwähnt. Sie gehört zu den Nebenfiguren der Passionsgeschichte. Doch ihr im Matthäusevangelium überlieferter Traum hat im Verlauf der Geschichte des Christentums zu interessanten Überlegungen geführt. Wer war sie? Wer war diese Frau? Wie hieß sie? Die Ehefrau des Pilatus wird im Neuen Testament ohne Namen erwähnt. Das war für mich schon, sage ich, wow, warum so etwas? In einigen Versionen des apokryphen Nikodemus-Evangeliums, dieser Evangelium ist nicht in der Bibel, ist nicht als Bibel anerkannt, wird sie erstmal als Prokula bezeichnet. Heißt sie Prokula. Er ist in der Chronik des Pseudo-Dexter, einer Fälschung des frühen 17. Jahrhunderts. Erst in diesem Buch wird der Vorname Claudia hinzugefügt. Okay, die Geschichte sagt, sie heißt Claudia Prokula. Das sagt uns die Geschichte, aber die Bibel erwähnt diesen Namen nicht. Ja, dann habe ich gedacht, okay, für uns ist ein Name ja sehr wichtig, oder? Das ist unsere Identität. Ich heiße Rainer, okay, so bin ich bekannt. Das ist für uns wichtig. Und diese Frau, da steht ihr Name nicht drin. eine Nebenfigur. Neulich, jetzt in Brasilien gibt es einen neuen Spieler, ne? Endrick, hat neulich ein paar Tore geschossen, 17-Jähriger. Ne? Ich mag Fußball, habe ich gesagt, okay, kannte ich gar nicht, wer ist dann der Junge? Dann stand so geschrieben, ja, von diesem Namen wird die Welt noch viel hören in den nächsten Jahren. Da sage ich, aha, der Name ist wichtig, Endrick. Passt auf, sagen die Brasilianer, der ab August spielte in Madrid, kann gut aussehen. Die Brasilianer sind begeistert, da kommt wieder ein super Spieler. Der Name Endrick, der ist wichtig, sage ich. Mm-hmm. Und von dieser Frau wissen wir nicht den Namen, oder vielleicht Claudia Procula, man weiß gar nicht genau. Was hat sie geträumt? Die andere Frage, ich sage, was hat sie geträumt? Was steht nicht drinnen? Man weiß ihr Name nicht, man weiß nicht, was sie geträumt hat, das erwähnt die Bibel nicht. Aber da sie sich offenbar für Jesus eingesetzt hat, gab es darüber bald Spekulationen, nicht? Man sagt, okay, man weiß nicht genau oder man weiß gar nicht, was sie geträumt hat, aber was kann das wohl gewesen sein, weil sie hat sich für Jesus eingesetzt, nicht? Sie sagt, pass auf, lieber Mann, lass die Hände von dem Mann weg. Ich habe in dieser Nacht sehr gelitten. Okay, was hast du geträumt? Was war da? Wissen wir nicht. Eine andere interessante Frage, was die Theologen sich so machen während der, in der Geschichte so, von wem kam der Traum? Von wem kam dieser Traum? Dann teilen sich die Theologen so in zwei große Gruppen. Ne? Die eine sagen, der kommt von Gott. Diesen Traum hat Gott der Frau geschickt, zum Bestätigen, dass Jesus unschuldig war. Ja, wer glaubt so? Johannes Chrysostomus, 407 gestorben. Ambrosius von Mailand, 397 gestorben. Und Johannes Calvin, ist ein bisschen bekannter, nicht? Der sagt auch, dieser Traum kam von Gott. Da sind aber Theologen, die sagen, nee, der kommt vom Teufel. Okay, wer denkt so? Zum Beispiel Beda Venerabilis, Anselm von Laon und Martin Luther. Martin Luther sagte, der Traum kommt nicht von Gott, der kommt vom Teufel. Dann sage ich, okay, Moment, aber wie kann das sein? Moment, dass sie glaubten, der Teufel habe erkannt, dass mit der Kreuzigung Jesus der Heilsplan Gottes seiner Verwicklung entgegengeht. Sie dachten, okay, der Traum kommt vom Teufel, dass Gottes Plan gestoppt wird. Okay, so denken sie. Satan habe den Tod Jesu noch in letzter Sekunde verhindern wollen, um die Erlösung der Menschen unmöglich zu machen. So denken diese Gruppe, die denkt, der kam nicht von Gott. Okay, ich habe dann auch nachgedacht, diese zwei letzten Wochen, okay, wie verstehe ich den Text? Ich, wenn ich jetzt sagen kann, okay, Rainer, ich denke, der Traum kam von Gott. Weil die Frau erkennt als Jesus als ein Gerechter oder ein Unschuldiger. Ich würde sagen, für mich kam der Traum von Gott. Aber ja, man kann jetzt nicht behaupten, aber ich würde, das ist mein was ich denke, nicht? Und wenn der Traum aber doch vom Teufel kommt, dann sage ich, das ist doch sehr stark, weil durch einen Traum vom Teufel erkennt sie, dass Jesus unschuldig ist. Dann sage ich, das Wunder doch noch größer. Das zeigt dann wieder, dass Gott wirkt in der Geschichte. Er ist viel größer als der Teufel, wenn man so denken kann. Das ist doch was Großes. Das Wunder ist dann noch größer. Aber interessant, dass so eine Nebenfigur für mich jetzt so wichtig wurde. Wegen ihrer Bitte für Jesus wurde die Frau des Pilatus bald verehrt. Sehr früh kam die Überzeugung auf, sie sei später Christin geworden. Das in der Geschichte, wenn du so nachlässt, dann sagen viele, okay, sie wurde nachher eine Christin. Man weiß nicht, in der Bibel steht nichts. Der Kirchenvater Origenes hielt sie bereits in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts wegen ihres Leidens für Gerettete und selig. Ja, kann sein. Man weiß es nicht. Was mir so wichtig wurde, eine gottlose, namenlose Frau erkennt Jesus als der Unschuldige. Ist das nicht groß? Man sagt ja zu dieser Zeit, aber zu deren Zeit, wo man sogar dachte, ja, Männer sind wichtiger, dachte man zu der Zeit. Und dann kommt Gott und durch eine Frau wird Jesus als Unschuldige. Sie erklärt ihn als unschuldig. Ne? Das ist doch groß, oder? Nachher am Sonntag waren die Frauen die Ersten, was zum Grab gingen, kamen. Ha, für mich ist das was Großes. Eine Frau, eine römische Frau, die gar nicht zu den Juden gehörte, die hat es erkannt. Und eine Nebenfigur, man weiß nicht mal ihr Name, sage ich, Gott, ist das herrlich, ist das groß, hat mich bewegt. Ich hoffe, das bewegt dich auch. Und was kann man da lernen? Gott gebraucht auch namenlose, unwichtige Nebenfiguren. Das kann ich immer wieder lernen. Man braucht nicht einen großen Namen haben. Auch die Namenlosen gebraucht Gott. Auch dich gebraucht Gott, kann Gott gebrauchen. Vielleicht sitzt du jetzt und hörst, sag, ich bin ja auch. Ich habe keinen großen Namen. Ich bin kein wichtiger Fußballspieler. Ich bin kein Politiker. Ich bin auf Arbeitsstelle sogar nicht der Wichtigste. Gott kann und will dich auch gebrauchen. Gott braucht die Schwachen. Er hat Platz für alle, für Nebenfiguren. Niemand ist für Gott unwichtig. Auch nicht du oder ich. Gott hat auch einen Plan für dich. Das lerne ich immer wieder. Und was für mich noch so wichtig wurde, sie versuchte was zu machen. Sie erkannte eine ungerechte Situation. Sagt, dieser Traum hat mit mir was gemacht. Lieber Mann, lass die Hände davon weg. Das ist ungerecht. Sie hat was versucht. Das sage ich, das hat mich auch bewegt. Sage ich, habe ich noch den Mut heute, wenn ich eine ungerechte Situation sehe, zu sagen, ich will mich einsetzen? Sie hat es gemacht. Eine namenlose Frau. Für mich wurde sie wichtig. Ja, auch wir können das heute noch, wenn wir was Ungerechtes erkennen, sagen, okay, es ist fast unmöglich, dass sich da was ändert, aber ich versuche es mal, weil es ungerecht ist. Nochmal ein anderes Wort, was mir so wichtig wurde. Das erste war, ja, seine Frau, kein Name. Und jetzt, bisschen mehr Theologie, der Unschuldige. Bitte nächste Folie, Carsten. Das ist auch noch das zweite Wort, wo ich dachte, ja, der Unschuldige. Vielleicht hast du eine Bibel, da steht es, der Gerechte. Sie erkennt Jesus als der Unschuldige. Nochmal, eine gottlose, namenlose Frau erkennt Jesus als der Unschuldige. Nicht die führenden Priester und die Älteste vom Volk haben es erkannt. Vers 20, der nächste Vers, da liest man, inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesus zu fordern. Die Leiter zur damaligen Zeit, die geistlichen Leiter, die haben es nicht erkannt. Seht ihr das nicht? Nee, sie haben es nicht. Wer hat es erkannt? Pilatus' Frau. Die Leiter waren blind. Die führenden Priester und ihre Leute schrien, lass ihn kreuzigen. Haben es nicht erkannt. Das zeigt dir auch, ja, wie schlecht die Leiter, oder dass sie das nicht erkannt haben. Du kannst sagen, okay, das war ja im Masterplan Gottes. Okay, ja, ist auch so. Aber fällt mir auf, nicht, dass die Leiter das nicht erkannt haben. Haben das nicht gemerkt, wer Jesus war. Die Frau erkennt durch einen Traum, dass Jesus unschuldig ist. Man hatte damals sehr Respekt vor Träumen, nicht? Damals, wenn man so ins Alte Testament schaut, Josef hat Träume interpretiert, Josef, nicht der aus Ägypten, Daniel hat Träume interpretiert. Das war wirklich eine Form oder ein Kanal, wo Gott mit Leute gesprochen hat. Heute vielleicht auch noch, damals ein bisschen mehr, weil da war die Bibel noch nicht so ganz fertig, wie wir sie heute haben. Da waren die Träume noch wichtiger. Und unschuldig heißt, er trägt keine Schuld. Das hat sie erkannt. An etwas nicht schuld seiend. Ja, Jesus hat keine Schuld. Das ist ja heute auch wichtig. Wer ist schuldig? Nicht? Wenn was passiert, wer hat die Schuld? Wer? Und sie erkennt, Jesus hat überhaupt keine Schuld. Ja, wichtig. Ein anderer Text, nochmal nächste Folie, 1. Petrus 2, 22 bis 24. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Nochmal. Nächste Folie. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. So wichtig. Der Unschuldige, Jesus, stirbt für die Schuldigen. Jesus' Tod war stellvertretend. Er hatte keine Schuld. Das Kreuz, wenn man so reinschaut, das war nicht für ihn. Da müsste ich hängen. Da müssten wir haben Schuld, er nicht. Christus wird von Gott als Opfer anstelle der Sünder dargebracht. Das ist wichtig. Das dürfen wir nie vergessen. Was hat Jesus für uns gemacht? Warum denn? Nochmal, nächste Text bitte. Römer 5. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor der kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und nochmal, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auch verstanden ist und lebt. Da ist schon der Sonntag dabei, nicht? Wir wissen ja, er ist auch verstanden. Aber ja, wir Menschen haben ein Problem mit der Sünde. Unsere Sünde macht Gott zornig. Römer 5, Vers 9. Genesis 3, da fing es an. Menschenfall. Ja, da fängt es an mit der Sünde. Das ist ein Problem. Unsere Sünde macht Gott zornig. Und dem Opfer Christi kommt es zu Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Römer 5, Vers 10. Jesus hat uns gerettet. Durch Jesus haben wir jetzt, werden uns die Sünden vergeben. Das ist wunderbar. Vielleicht meinen heutzutage viele Menschen, okay, aber ich bin ja gar nicht so schlecht. Ich mache doch nichts Falsches. Ja, ein jeder Mensch, was geboren wird, der hat ein Problem mit der Sünde. Und Jesus rettet uns. Aber das kostet was. Warum? Weil der Unschuldige trägt unsere Schuld. Schockiert uns das nicht? Wieder zurück zum Titel. Schockiert uns das nicht? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wenn ich sage, der Unschuldige stirbt anstelle der Schuldigen. Sag ich, ja, das ist groß. Das ist was Herrliches, was Jesus für uns getan hat. Ist es uns klar, jetzt umsetzen, wir sind gleich zu Ende, ist es uns klar, dass der unschuldige Jesus für uns ans Kreuz ging? Ich dachte auch, wieder Ostern, nicht? Jedes Jahr wieder, man liest die Geschichte, man sagt, okay, kennen wir schon. Aber ist das uns wichtig? Das muss uns wieder wichtig werden. Der unschuldige Jesus ging für uns ans Kreuz. Das ist groß, so große Liebe. Wieder, wenn sowas heute passieren würde, oder das passiert auch manchmal, ich habe gelesen diese Woche wieder Geschichten, wo Unschuldige hingerichtet wurden, manche, in unserer Geschichte, Mennonitengeschichte. Das ist krass. Heute würde man sagen, das kann gar nicht mehr passieren, sowas. Nicht da, aber ja, Jesus, der Unschuldige, der geht für uns ans Kreuz. Wie könnten wir das jetzt demonstrieren? Sage ich, okay, mit Freude. Ja, heute ist noch kein Freitag. Ja, heute erinnern wir uns, wie Jesus gelitten hat. Für uns. Aber da kommt der Sonntag, der Ostersonntag. Und dann können wir uns wieder freuen und sagen, ja, das ist was Großes, was Jesus für mich gemacht hat. Vielleicht trägst du noch immer Schuld in deinem Leben. Aber der Unschuldige, was ans Kreuz ging, unser lieber Herr Jesus, der kann dir auch die Schuld nehmen. Das ist ja für uns heute Menschen in dieser Zeit auch noch ein Problem. Wir sagen, okay, das kann doch nicht sein, dass es für mir Vergebung gibt. Ja, es gibt. Ich weiß nicht, ich habe ja einen Rucksack, nicht? Ich gehe immer mit dem Rucksack rum, ne? Und ich sage öfters, okay, vielleicht gehen noch viele Menschen, vielleicht du auch mit einem schweren Rucksack rum und sagst, ich trage diese Schuld hin und her. Nee, dieser Unschuldige, was für dich und für mich ans Kreuz ging, der kann dir diese Schuld nehmen. Du kannst zu ihm kommen und sagen, Jesus, vergib mir. Ich will auch mir diese Schuld loswerden. Das kann er machen. Das ist so was Großes. Und ich sage öfters, verstehen wir das nicht genau? Und dann sagen wir, okay, wir laufen umsonst mit unseren Schulden rum. Das braucht nicht sein. Der unschuldige Jesus ist auch für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Die, was du jetzt noch fühlst und rumschleppst. Geh zu ihm, sag Jesus, ich will befreit werden. Er kann das, er will das. Tu das heute. Geh zu ihm im Gebet und sag, Jesus, ich weiß, dass du das kannst. Das ist so groß. Aber er kann das. Ja. Eine namenlose Frau erkennt Jesus als der Unschuldige. Das ist so wichtig. Er kann noch heute was für uns machen. Amen. Die Geschichte geht aber weiter. Ich habe ja nur einen Vers gelesen. Die Geschichte geht ja weiter. Und ich bitte jetzt, dass Lisi nach vorne kommt. Lisi wird ein Gedicht lesen, auch aus dem Matthäus-Evangelium. Und wir hören mal, wie es weitergeht. Lisi.
Genau, ich lese uns ein Gedicht, den Versen aus Matthäus 27, Vers 31 bis 56 nachempfunden, von Eckart zu Nieden. Durch enge Gassen, über Treppen, so treiben sie ihn durch die Stadt. Das Kreuz muss Jesus selber schleppen, das man ihm aufgeladen hat. Ein Unbeteiligter sieht seine Plagen und da ergibt sich diese Szene. Sie zwingen ihn, das Kreuz zu tragen. Der Mann heißt Simon von Kyrene. Dann kommen sie nach Golgatha, was übersetzt heißt Schädelstätte, und nageln an das Kreuz ihn da, als ob er was verbrochen hätte. als hätte er nicht ohne Ende geholfen, wo ihn Menschen baten. Die Nägel bohren sich durch Hände, die immerfort nur Gutes taten. Und rechts und links zwei Übeltäter. Der Gottessohn hängt in der Mitte. Von denen wagt es einer später, den Heiland um das Heil zu bitten. So leidet er, hoch aufgehängt. Der Atem röchelt und geht schwer. Die heiße Mittagssonne senkt. Sein müder Körper kann nicht mehr. Es lässt der Schmerz, die Seelennot, den Blick für Gottes Plan verblassen. So schreit verzweifelt er: Mein Gott, warum nur hast du mich verlassen? Dann spüren sie die Erde beben. Stockfinster wird's, wie in der Nacht. Der Menschensohn gibt hin sein Leben und seufzt dabei: Es ist vollbracht. Der heilige Tempelvorhang reißt. Die Erde bebt, die Felsen splittern, womit Gott seinen Zorn beweist. Die Menschen stehen da und zittern. Es scheint, sein Leben sei zerronnen, womit auch Gottes Werk zerbricht. In Wirklichkeit hat Gott gewonnen, doch das verstehen sie noch nicht. Sie ahnen nicht, was vor sich geht. Gott will die ganze Welt erlösen. Der Hauptmann, der daneben steht, staunt. Dies ist Gottes Sohn gewesen.
Danke, Lisi. Wir beten nochmal. Ja, danke, Jesus, dass du so was Großes für uns getan hast. Danke, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gingst. Danke, dass du heute als Unschuldiger unsere Schuld nehmen kannst, Herr. Hilf uns, Herr, wenn wir Schweres rumtragen, Herr, wenn wir öfters gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, Herr Jesus, dass du da bist und dass du unsere Schuld, wie groß sie noch ist, abnehmen kannst. Wir müssen nur zu dir kommen und um Vergebung bitten und unsere Sünden bekennen, Herr. Ja, dann nimmst du unsere Schuld. Danke, dass es so ist, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Und in deinem Namen beten wir. Amen. Amen.